Die Bamberger Sinfoniker unter Hans Stadelmeier waren das mit dem zweiten Satz aus Joseph Joachim Raffs Sinfonie Nummer 8 A-Dur. Frühlingsklänge heißt die Sinfonie. In der Walpurgisnacht heißt das gerade gehörte Allegro. In dieser Nacht treffen sich bekanntlich die Hexen zu ihrem Frühlingsfest und die meisten von ihnen haben Katzen dabei. Irgendwie scheinen die Miezen eine Verbindung zu schwarzen, jedenfalls übersinnlichen Mächten zu haben. Die Katze, sie ist nicht allein Katze. Was sie alles sein kann im Blick der Menschheit, das herauszufinden, ist ein Arbeitsgebiet von Detlef Blum, dem Autor des großen Katzenlexikons. Ansonsten war er Geschäftsführer des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels in Berlin und Brandenburg und ist aktuell dort Vorsitzender des Literaturhauses. Guten Morgen, Herr Blum.
Ja, guten Morgen.
In Ihrer Person kommen hier Katzen und Bücher sehr unmittelbar zusammen. Warum ist das überhaupt ein Thema, Katzen und Bücher?
Naja, die Katze ist ja inzwischen zum beliebtesten Haustier der Menschen geworden, jedenfalls in Deutschland, in Europa und in den anderen sogenannten Erste Weltstaaten. Und die Beliebtheit der Katze hat natürlich auch die Folge, dass viel über Katzen geschrieben wird. Und in der Tat, das Thema Katzenbücher ist ein Thema seit längerer Zeit und verkauft sich auf dem Buchmarkt relativ gut.
Ja, wir hatten auch schon die Katzenvideos im Internet, die sich unglaublicher Beliebtheit erfreuen, obwohl die ja doch meist recht banalen Inhalt sind. Sie sagen, es liegt daran, dass die Katze das liebste Haustier ist in der westlichen entwickelten Welt. Da muss noch ein bisschen mehr sein, glaube ich. Das muss aufgeladener sein, denn Kanarienvögel gibt es auch, aber jetzt auch in der Relation kein vergleichbares Buchangebot. Die Katze hat irgendwie etwas, das für mehr steht als für ein bloßes Tier und einen biologischen Organismus.
Naja, die Katze verkörpert etwas Wildes, denn in jedem schnurrigen Stubentiger, wie die Katze oft so verharmlosend genannt wird, ruht natürlich auch die Wildform. Sie brauchen bloß mal in der Wohnung zu gucken, wenn eine Fliege auffliegt, dann ist die Katze sofort in Abachtstellung und ihr Jagdinstinkt ist geweckt. Also ich glaube, dass gerade diese Paarung von Samtheit, von Eleganz, von Geschmeidigkeit und dann plötzlich das Raubtierhafte, dass das sozusagen uns Menschen an der Katze so fasziniert. Ein zweiter Aspekt, der uns an Katzen so fasziniert, ist, glaube ich, ihr Eigensinn. Die Katze, anders als der Hund, hört ja nicht auf uns. Sie kommt zu uns, wenn sie mag. Sie lebt ihr Leben so, wie sie es will. Und das ist, glaube ich, auch so ein Aspekt, der uns irgendwie fasziniert. Sie merken schon, ich spiele auf das Thema Hund und Katze an. Da gibt es eben wirklich reine Hundemenschen, die finden es toll, wenn der Hund apportiert und wenn er hört und wenn er gehorcht. Und dann gibt es eben Katzenmenschen, die mögen das genau andersherum. Die mögen, wenn das Tier eigenständig ist und seinen eigenen Willen hat.
Aber das gibt uns möglicherweise ja auch einen ersten Hinweis darauf, warum aus der Katze dann so viel mehr geworden ist. Ich habe mal nachgelesen, Katze und Menschen leben so ungefähr zusammen, seit Menschen sesshaft geworden sind. Offensichtlich hat es was damit zu tun, dass man dann Vorräte hatte und die Mäuse, die bedroht haben. Und dann war das ganz praktisch, Katzen zu domestizieren. Aber dann gibt es irgendwann den Zeitpunkt, zu dem Katzen dann nicht mehr nur willkommene Jagdhelfer sind, sondern ihnen irgendwas Übernatürliches oder was, Sie haben gerade gesagt, was Eigenes zugesprochen wird. Oft ist das eine Verbindung zu den Göttern, das bei den Ägyptern zum Beispiel ganz prominent. Hat das was damit zu tun, dass wir der Katze nie ganz habhaft werden können?
Also der Weg von der normalen Katze zur Göttin in Ägypten passierte ja vor ein paar tausend Jahren. Und die Katzengöttin Bastet war eine Göttin, die die höchste Verehrung erfahren hat. Es gab dann das Fest der Bastet, der Katzengöttin, zu der sich in Ägypten 500.000 Menschen versammelt haben, in der Hauptstadt der Bastet in Bubastis. Und Thomas Mann hat das sehr eindringlich in seinem Buch Josef und seine Brüder beschrieben.
Was schreibt er denn da?
Nun, er beschreibt dieses Fest, dass die Leute alle nach Bubastis fahren, dass so viel Wein getrunken wird wie im ganzen Jahr in Ägypten, nicht noch einmal. Und dass dort, wie gesagt, das größte Katzenfest in Ägypten stattgefunden hat.
Und das weiß man eben nicht über Hunde, dass da irgendwie was Vergleichbares stattgefunden hätte. Und auch Hexen sind nicht zu denken in Verbindung mit Hunden. Das Thema hatten wir ja vorhin auch musikalisch. Das heißt, da gibt es offensichtlich einen kulturellen Mehrwert. Irgendetwas, das die Katze besonders spannend macht und möglicherweise auch zum Beispiel als Unglücksbringer oder auf der anderen Seite als Göttin prädestiniert. Das ist, man muss sagen, nicht nur in Ägypten so, sondern das zieht sich eigentlich durchs Mittelalter in Europa. Katzen haben immer etwas, das etwas Übersinnliches mit beinhaltet.
Naja, die Katze, sagen wir mal so, das Wesen der Katze war ja so, dass es in der katholischen Kirche nicht sehr angesehen war. Ne? Die Katze war eigenständig, sie lässt sie nicht sagen. Sie ist also genau das Gegenteil von dem, was die katholische Kirche von ihren Gläubigen erwartet hat. Und von daher hat man sehr schnell eine relativ starke Spannung zwischen der Katze und der katholischen Kirche feststellen können, also im Mittelalter. Und dann kam eines da hinzu, als im 13., 14. Jahrhundert die großen Pestepidemien nach Europa kamen, hat man natürlich irgendjemanden gesucht, weil man sich das nicht erklären konnte, der verantwortlich war für diese Pestepidemie. Und man wusste ja nicht, dass es die Wanderratten waren, die aus der Mongolei kamen. Und man hat dann die Katze quasi als Teufelstier verantwortlich gemacht für diese unglaubliche Pest und hat sie gejagt und verfolgt, genauso wie die Hexen. Es gab regelrechte Katzenprozesse, also Katzen wurden einzeln der Prozess gemacht, sie wurden verbrannt, sie wurden verfolgt, sie wurden vernichtet und erstaunlicherweise oder schrecklicherweise, muss man sagen, hat man damit im Grunde genommen das einzige Tier vernichtet, das in der Lage gewesen wäre, dieser Ratten- und Mäuseplage Herr zu werden.
Inzwischen hat sich unser Katzenbild doch deutlich verändert. Wann immer man Gemütlichkeit signalisieren will, auch in der Werbung, das ist ja immer ein ganz guter Indikator, dann liegt da eine Katze auf dem Sofa. Sie haben gerade gesagt, Eigensinn haben die auch, aber wir gucken heute vor allen Dingen auf die gemütlichen Qualitäten und lesen zum Beispiel Katzenkrimis dazu. Ich glaube, Sie organisieren auch eine Veranstaltung, in der es um Katzenkrimis geht. Wie kommt es zum Katzenkrimi? Was ist das Spannende daran?
Wissen Sie, das Thema Katzenkrimi ist wirklich ein vermintes Feld, weil ich habe zwar tatsächlich...
Wegen Akif Birinci meinen Sie?
Nein, das meine ich gar nicht. Okay. Nein, ich habe tatsächlich einige Jahre eine Katzenkrimi-Nacht organisiert und wir haben auch den ersten deutschen Katzenkrimi-Preis verliehen. Aber ehrlich gesagt, ich mag Katzenkrimis gar nicht so gerne.
Wieso haben Sie denn so eine Nacht organisiert?
Sagen wir mal so, es gibt verschiedene Arten von Katzenkrimis. Es gibt die Katzenkrimis, in denen die Katze, also als normale Hauskatze, eine Rolle spielt. Und es gibt Katzenkrimis, in denen Katzen Akteure sind, also denken, handeln und so weiter.
Die Detektive zum Beispiel.
Ja, genau, zum Beispiel Pepe Rinci. Und diese Form von Katzenkrimis mag ich überhaupt gar nicht, weil das führt dazu, dass man die Katze vermenschlicht und ihre Eigenständigkeit eigentlich nimmt. Mhm. Das finde ich relativ langweilig eigentlich, aber es gibt natürlich ganz wunderbare und tolle Katzenkrimis. Also der Ursprung des Katzenkrimis ist natürlich Edgar Allan Poe mit seiner Erzählung Der schwarze Kater. Und Edgar Allan Poe, das ist auch eine interessante Geschichte, verdankt seinen Weltruhm nämlich genau dieser Erzählung. Edgar Allan Poe war ja in Amerika sehr berühmt, aber nachdem er gestorben war, geriet er komplett in Vergessenheit. Das hat verschiedene Gründe, die wir jetzt hier nicht ausführlich erörtern brauchen. In Frankreich jedenfalls hat Charles Baudelaire aber eine Ausgabe von Edgar Allan Poes Erzählung Die schwarze Katze gelesen und war dermaßen fasziniert, dass er angefangen hat, Edgar Allan Poe ins Französische zu übersetzen. Und damals war Französisch noch die Weltsprache und über die Übersetzung ist Edgar Allan Poe posthum wieder zu Ehren und zu Ruhm gekommen. Und das verdankt er seiner Erzählung Die schwarze Katze in der Übersetzung von Charles Baudelaire.
Ja, und jetzt sind wir so nach und nach schon auf drei sehr berühmte Dichter gekommen, nämlich Thomas Mann haben Sie erwähnt, Edgar Allan Poe und Charles Baudelaire. Das geht noch viel weiter. Also es gibt unglaublich viele Auftritte von Katzen in der Literatur. Übers Märchen mit dem gestiefelten Kater braucht man da gar nicht mehr zu reden. Auch in der Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts ist die Katze ein ganz beliebtes Motiv.
Ja, ich glaube, der entscheidende Anstoß ging von E.T. Hoffmann aus, der 1820 den berühmtesten Roman veröffentlicht hat, den Katamaran, und damit im Grunde genommen die Katze in die Weltliteratur überhaupt eingeführt hat. Das Interessante an diesem ganzen Roman, wenn man ihn liest, ist, dass da offenbar sehr viel Autobiografisches eingeflossen ist. Denn er beschreibt ganz genau am Anfang des Romans eine Findegeschichte, also wie die Hauptperson des Romans eine Katze findet. Und zwar passiert das so, dass die Hauptperson des Romans nach einer durchzechten Nacht, und da ist E.T. Hoffmann unverkennbar selbst zu erkennen, nach einer durchzechten Nacht an einer Brücke ein Wimmern hört und sich wundert und dann nachschaut und ein kleines Kätzchen sieht und es in die Manteltasche steckt und mitnimmt. aber zu Hause vergisst, dass sie die Katze mitgenommen hat und erst am nächsten Morgen durch Geschrei aufgeweckt wird und nach seinem Mantel greift und in die Tasche und erstmal gekratzt und gebissen wird. Das ist der Beginn der Freundschaft zwischen E.T. Hoffmann und seinem Kater Mo, den es nämlich wirklich gegeben hat, der in seinem Haus gelebt hat am Gendarmenmarkt. Und die Beziehung von E.T. Hoffmann zu seinem Kater Mo war so intensiv und für diese Zeit auch so ungewöhnlich, dass sehr viele Zeitzeugen, also Freunde von ihm, Geschäftspartner, Verleger, immer wieder darüber geschrieben haben in Briefen und in Notizen, wie vernarrt E.T. Hoffmann in seinen Kater Mo war. Und als der Kater Mo dann relativ früh im Alter von 2,5 oder 3 Jahren, glaube ich, starb, hat E.T. Hoffmann etwas getan, was vorher noch nie ein Mensch getan hat wahrscheinlich. Er hat eine Todesanzeige für seinen Kater drucken lassen und hat diese Todesanzeige an seine Freunde verteilt. Und das ist wirklich ein eindringliches Zeugnis einer Beziehung zwischen einem Schriftsteller und einer Katze, die sich dann eben auch literarisch niedergeschlagen hat. Und durch dieses Buch ist eigentlich E.T. Hoffmann heute auch noch berühmt.
Ja, so ganz so weit sind Sie davon auch nicht entfernt, von so einer persönlichen Beziehung zu der Katze. Jedenfalls hatten Sie eine zu Ihrem Kater Paul, der sogar einen eigenen Facebook-Account hat. Sie hielten das für eine gute Idee, dem Kater selber eine Facebook-Seite zu machen. Und weil er ja nun wahrscheinlich selber kein Interesse daran hatte, bei Facebook irgendwas zu posten, haben Sie das übernommen.
Ja, das ist eine ganz witzige Geschichte. Das war zu einer Zeit, als Facebook in Deutschland noch, ich will nicht sagen Insider-Tipp war, aber doch natürlich noch nicht so verbreitet wie heute. Da hatte ein Bekannter mal einen Post abgesetzt dort und hat gefragt, hat jemand von euch eigentlich schon einen Facebook-Account für sein Haustier eingerichtet? Und da habe ich gedacht, nee, habe ich nicht, aber ist doch eigentlich eine ganz interessante Idee. Und habe dann für meinen Kater Paul einen Facebook-Account eingerichtet und habe diesen Facebook-Account im Grunde genommen als Fortsetzung meines Buches, als einen kleinen kulturgeschichtlichen Account eingerichtet. Das heißt, mein Kater Paul, den es wirklich gab, mit dem ich auch zusammengelebt habe, der hat ein bisschen über die Themen des Buches geredet, also über kulturgeschichtliche Themen, also relativ ernsthaft. Und ich war dann bass erstaunt auf die Reaktionen. Innerhalb von, ich glaube, 6 oder 8 Wochen hatte Kater Paul 5000 Freunde. Das war damals die maximale Zahl, die man auf Facebook haben konnte. Mit anderen Worten, Kater Paul war der erste Kater in Deutschland im Internet, also auf Facebook, der sich tatsächlich ernsthaft quasi mit seinen Fans und Freunden unterhalten hat und aus seinem Leben berichtet hat und seine Überlegung dargelegt hat. Ja, das war damals, glaube ich, noch möglich, sich auch mit etwas komplizierteren Themen in diesem Bereich zu Wort zu melden. Heute, das haben Sie schon erwähnt, ist das Netz angefüllt mit Katzenvideos, mit zum Teil, wie ich finde, relativ schrecklichen Sachen. Ich bin mit dieser Form der Verbreitung von Katzencontent nicht so einverstanden oder erfreut, weil es gibt vieles auf Kosten der Katze.
Detlef Blum schreibt unglaublich viel und Kluges über Katzen und hat selbst auch als Katze geschrieben, nämlich als Kater Paul. Dankeschön.
Ja, danke.